Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, einige Male hat der heutige Tag, der 28. Dezember, in den zurückliegenden Jahrzehnten für Aufruhr gesorgt. Und zwar deshalb, weil sich einzelne Bischöfe, die sich des Namens eines Hirten und auch eines Künders der Wahrheit würdig erweisen wollten, anordneten, in ihren Diözesen sollten an diesem Tag alle Glocken geläutet werden, Sturm geläutet werden, um an das unsagbare Unrecht, die Gräueltat der Abtreibung, also dieses massive Kinderschlachten in unserer Gesellschaft zu erinnern. Um derlei Unternehmungen ist es inzwischen still geworden und manche religiös überfeinen Gemüter empfinden das dann auch als wenig weihnachtlich, als eine Störung der Idylle. Aber liebe Gläubige, diese Idylle ist vordergründig. Dahinter ist Leid und Kampf, Verfolgung und auch Blutvergießen. Schon in der ersten heiligen Messe des Weihnachtsfestes war davon die Rede, dass für den Herrn dieser Welt in der Herberge kein Platz war. In der dritten Weihnachtsmesse vernahmen wir im Prolog die Worte, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der zweite Weihnachtstag riss uns dann hinein in den dramatischen Strudel der Ereignisse der Tötung des Protomartyrers, des Erzmartyrers Stephanus. Und am heutigen Sonntag ist im Evangelium davon die Rede, dass dieser, der da geboren wurde und den wir in der Krippe verehren, als ein Zeichen des Widerspruches gesetzt ist zum Falle und zur Auferstehung vieler in Israel. Außerdem liegt hinter dem heutigen Sonntag das Fest der unschuldigen Kinder. Das kann leider nach den in unserer Missale geltenden Vorschriften an einem Sonntag in der Weihnachtsoktav niemals gefeiert werden. Und daher bekommen denn auch jene Gläubigen, die ausschließlich am Sonntag die Heilige Messe besuchen, das Fest der unschuldigen Kinder sozusagen gar nicht mehr zu spüren. Aber wir können es nicht unter den Tisch fallen lassen. Zunächst mag es uns, liebe Gläubige, etwas merkwürdig berühren, dass die zeitliche Abfolge der Ereignisse des Evangeliums derart umgeworfen wird. Denn der eigentliche Zeitpunkt des Geschehens liegt ja erst nach Epiphanie. Erst nachdem Herodes merkte, dass die drei Weisen seinem Auftrag nicht entsprachen und nicht zurückkamen, um ihm zu sagen, wo der König geboren wurde. Erst da lässt er in der Umgebung von Bethlehem alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten. Aber offensichtlich hat die Kirche in ihrer Tradition dieses heutige Ereignis für so wichtig gehalten, für so eng mit der Ankunft Jesu Christi verbunden, dass sie es in der Weihnachtsoktav begehen will. Die ermordeten Kinder sind sozusagen das Geleit jenes Königs, der gleichfalls in die Welt kommt, um sein Blut zu vergießen. Sie sind die Vorboten seiner Passion. Nun haben viele ihre Schwierigkeiten damit, die unschuldigen Kinder wirklich als heilige Märtyrer zu verehren. Und sie können dafür als Grund anführen, dass ja bei diesen Kindern mit Sicherheit kein freiwilliges Blutzeugnis aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus vorliege. Diese Kinder sind Opfer eines Verbrechens geworden, aber doch noch nicht Helden der christlichen Liebe. Außerdem sagen manche, dass man früher diesen Tag auch, wenn er nicht auf einen Sonntag fiel, in violetter Farbe gehalten habe. Und die violette Farbe ist eben nicht die des Martyriums, sondern hat eher Buß- oder auch Trauercharakter. Ich selber habe einen tiefgläubigen, traditionsverbundenen Universitätsprofessor und Priester erlebt, der an diesem Tag in Violett an den Altar trat und den anwesenden Gläubigen, die es wahrscheinlich teilweise gar nicht merkten, sagte, ja, Es fällt mir schwer, die unschuldigen Kinder als Märtyrer zu verehren. Aber für den Titel der Märtyrer, liebe Gläubige, spricht zunächst die Tatsache, dass die Verehrung der Kinder als Märtyrer bis in frühe kirchliche Zeit zurückgeht. Es gibt einen eigenen, weit zurückzuverfolgenden Reliquienkult. Und bei bloßen Opfern einer Gräueltat ist es doch nicht üblich, deren Reliquien zu verehren. In der Allerheiligenlitanei finden denn auch die Innocentes, die unschuldigen Kinder, ihren Ort zwischen den Aposteln und Jüngern des Herrn und den Märtyrern. Sie sind sozusagen die Anführer der Märtyrer, die ersten Blüten des christlichen Blutzeugnisses. Im Mittelalter haben sich manche Theologen Gedanken darüber gemacht, wie sie das Martyrium dieser Kinder verstehen sollen. Und manche kamen auf den Gedanken, Gott habe vielleicht den Kleinen in diesem Augenblick ein übernatürliches Licht geschenkt, ihren Verstand so erleuchtet, dass sie schon in ihren jungen Jahren zur Erkenntnis Jesu Christi gelangt seien und sie dann eine Willensentscheidung fällen lassen. Allerdings ist das, liebe Gläubige, wohl nicht die Weise, in der Gott mit seinen Geschöpfen umgeht. Vielmehr entspricht es seinem gewöhnlichen Verhalten, dass er uns gemäß unserer Natur und auch unserer Entwicklung behandelt. Und außerdem, was wäre denn, angenommen, diese Theologen hätten recht, was wäre denn geschehen, wenn eines der Kinder in diesem Augenblick nicht gewollt hätte? Wäre dann vielleicht der Scherge des Herodes, der sein Schwert schon gezückt hätte, an dem Kind vorübergegangen? Nein, also eine solche Erklärung für das Martyrium der unschuldigen Kinder ist dann doch nicht naheliegend. Davon steht auch nichts im Evangelium. Tatsache ist aber, diese Kinder haben ihr Blut einzig und allein aufgrund der Tatsache vergießen müssen, weil Jesus Christus getötet werden sollte. Sie haben ihn als das Zeichen des Widerspruches herausgestellt, als dass er im heutigen Evangelium benannt wird. Und dieses Blutvergießen ist dann auch der Anfang alles späteren Blutvergießens in der Nachfolge Jesu Christi, in Glaube und Liebe. Und wir wissen, liebe Gläubige, wie oft es in der Geschichte vorgekommen ist, dass in den Christenverfolgungen auch unmündige Kinder, auch ungetaufte Kinder um Christi willen sterben mussten. Manche Theologen hatten ihre Schwierigkeiten mit der Frage des Heils dieser Kinder und haben sie allenfalls an einen Ort der natürlichen Glückseligkeit, den sogenannten Limbus, verlegt, weil sie ja schließlich nicht christlich getauft worden seien. Aber sie wurden in der christlichen Tradition immer unter die Heiligen des Himmels eingereiht. Auch großartige Kunstwerke aus den verschiedenen Epochen der Geschichte zeigen uns immer wieder die unschuldigen Kinder am Throne Gottes, das Lamm anbetend und es also auch schauend von Angesicht zu Angesicht. Gott konnte ihnen den Himmel öffnen und er wollte ihnen auch den Himmel öffnen. Dadurch hat er gezeigt, dass nicht das eigene Vermögen, sondern seine Erwählung, seine Gnade zum Heil und zur Seligkeit führt. Und außerdem, liebe Gläubige, kann man wohl auch das Blut, das diese Kinder vergossen haben, als eine Art Taufwasser betrachten. Denn es ist ja in gewisser Weise das Blut Jesu Christi. Es fließt ja anstelle seines Blutes, der eigentlich getötet werden sollte. So sind also diese Kinder sozusagen in die Passion, die nach dem Willen des Herodes jetzt stattgefunden hätte, hineingetaucht und dadurch dann auch auf einzigartige Weise mit Jesus Christus verbunden. Die Auseinandersetzungen über das Glockenläuten am Tag der unschuldigen Kinder haben die Aktualität dieses Tages für unsere Zeit noch einmal unterstrichen. Und wir müssen uns bedauern, von ganzem Herzen bedauern, dass es so leise geworden ist und dass sich kaum ein Hirte findet, der an diesem Tag wenigstens die Glocken seiner Kathedrale Sturm läuten ließe. Denn, liebe Gläubige, das Verbrechen an den Kindern, an den Kleinen und Kleinsten und Allerkleinsten, schreit doch zum Himmel. Wir erleben eine kinderfeindliche Mentalität. Diese ungewollte Begleiterscheinung der sexuellen Lust stört den Lebensgang, die Karriere. Daher muss das Kind, wenn es denn nun einmal entstanden ist, der Selbstverwirklichung, dem Genuss, dem Luxus als den heutigen Götzen zum Opfer gebracht und geschlachtet werden. Die Abtreibung von ganz früher bis zu ganz später reichend. Ja, es ist bewiesen, dass manche Verhütungsmittel, mit Sicherheit aber die sogenannte Pille danach, abtreibend wirkt. Dann aber auch die Spät- und Spätestabtreibungen. Der neu gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, liebe Gläubige, hat sich in seiner vormaligen Karriere als Professor für Recht dafür eingesetzt, dass man im Fall einer misslungenen Abtreibung, wenn das Kind den Mutterleib verlassen hat und noch lebt, es dann auch außerhalb des Mutterleibes töten dürfe. Seine sophistische und kriminelle Begründung dafür lautet, es wäre ja normalerweise jetzt noch im Mutterleib und da ist das Recht, es zu töten. Wir verstehen das Wort, das die Weltöffentlichkeit so bezirzt hat, yes, we can. Wir verstehen dieses Wort nun ganz anders, wenn wir solche Hintergründe mit bedenken. Aber auch nach der Geburt hat das Kind in unserer Zeit oft keinen guten Stand. Einer der einflussreichsten sogenannten Philosophen und Tierethiker unserer Tage, Peter Singer, hat zum Beispiel unterstrichen, dass ein weit entwickelter Affe ein größeres Recht auf Leben habe als ein Kleinkind. Und wenn er die Wahl habe, in einem untergehenden Boot eines von beiden zu retten, dann würde er das Kind in die Fluten hinausstoßen. Das sind nicht Gedanken einzelner krankhafter Gehirne, sondern das sind die Ratgeber der Regierungen. Leute solchen Denkens sitzen in den sogenannten Ethikkommissionen und geben dann auch den Kurs für künftige Zeiten an. Und ansonsten hat das Kind das Licht der Welt erblickt, dann setzt der Kriegszug gegen die Kleinen so schnell wie möglich an, heraus aus der Familie, heraus aus den sicheren Strukturen der Nestwärme, dem guten Einfluss und hinein in die staatlichen Einrichtungen, die sich zumeist religionsneutral geben, aber sich immer mehr in Richtung Religions- und natürlich auch Moralfeindlichkeit entwickeln. Ja, liebe Gläubige, auch diese Seite gehört zum Weihnachtsfest. Er wurde bekämpft, der Bringer der neuen Zeit des Heiles. Und seither wird alles Verheißungsvolle, alles, was uns Hoffnung macht, von bestimmten Mächten und Gewalten bekämpft, bekriegt. Vor einiger Zeit sah ich einen Cartoon. Ein offensichtlich Politiker stand mit erhobenen Händen da und rief zum Himmel: Herr, sende uns die nötigen Retter für unsere Zeit. Dann eine Sprechblase von oben: Das habe ich doch getan. Auf dem nächsten Bild: Ja, aber wo sind sie denn? Und wiederum die Sprechblase von oben: Ihr habt sie halt abgetrieben. Liebe Gläubige, das Herz der Gottesmutter ist nicht erst durchbohrt worden, als sie unter dem Kreuz ihres Sohnes stand. Die Verheißung des heutigen Evangeliums gilt auch schon mit Blick auf die unschuldigen Kinder. Ohne Zweifel war es für sie ein tiefer Schmerz, als sie erfahren musste, dass um ihres Sohnes willen diese Kinder getötet worden waren. Und auch im Blick auf unsere Welt bleibt dieser Schmerz, insofern man ihn mit der himmlischen Glückseligkeit zusammendenken kann. Unsere Hoffnung, dass sich diese Lage ändere, steht menschlich betrachtet auf schwachen Füßen. Und doch dürfen wir sie nicht aufgeben, unseren Einsatz durch Gebet und Tat, um diese entsetzlichen Verbrechen, die ungeheure Strafen nach sich ziehen, von unserer Zeit fortzutragen. Und wir dürfen auch die Hoffnung haben, dass das Blutvergießen der Unschuldigen durch diese Geheimnisse der unschuldigen Kinder, die in die Passion Christi einbezogen waren, dann doch auch eine Heilswirksamkeit habe. Dass dieses Blut zum Himmel schreie, nicht nur um Rache, sondern auch um Erbarmen. Lasst uns deshalb die Blüten des christlichen Martyriums, lasst uns die unschuldigen Kinder zutiefst verehren und anrufen in dieser Zeit. Amen.